Heute bei «Apropos», wenn Eltern im Spital Alarm schlagen. Es fängt ganz harmlos an. Der Elia, 14-jährig, bekommt einen leichten Husten. Dann hat er Fieber. Auf einmal starke Schmerzen.
Irgendwann, kurz vor dem Mittag, hat er so Schmerzen gehabt. Er ist mir am Boden vor die Füße gelegen und hat mich angefleht: «Mami, bring mich, ich muss zum Arzt.»
Es geht ihm so schlecht, dass ihn seine besorgten Eltern ins Spital fahren. Dort schickt man ihn nach kurzer Zeit wieder heim, zum Unverständnis der Eltern. 4 Tage später stirbt der Elia. Unsere Redaktion hat diesen tragischen Fall erst gerade publik gemacht. Es läuft mittlerweile ein Strafverfahren gegen mehrere Ärztinnen und Ärzte. Dass sich Eltern wehren, ist kein Einzelfall. Gerade erst hat das Kinderspital Luzern ein Novum eingeführt, die sogenannte Martha's Rule. Wenn sich Eltern nicht ernst genommen fühlen, dann dürfen sie jetzt eine unabhängige Zweitmeinung einholen. Hintergrund ist auch dort der Tod eines Kindes.
Das ist auch das, was so ziemlich eigentlich jeder Arzt einmal sagt. Wenn eine Mutter sagt, ich erkenne mein Kind nicht, das ist nicht normal, dann muss man das ernst nehmen.
Was ist bei Elia passiert? Wie soll die Martha's Rule künftig Leben retten? Und ist sie ein Bruch in der starren Hierarchie von Spitälern? All das besprechen wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Baser Zeitung». Und zwar mit der Janina Gehrig vom «Ressort Leben». Sie hat den Fall von Elia recherchiert. Später in der Folge hören wir auch noch den Bundeshausredakteur Markus Brocci. Er schreibt schwerpunktmässig über Gesundheitsthemen. Ich bin Alex Aregger. Hoi Janina.
Hallo.
Janina, die Geschichte von Elia, die fährt im März 2023 an, mit einem Husten.
Ja, Elia, der ist mit leichtem Husten aus dem Skilager zurückgekommen, an einem Donnerstag. Und 2 Tage später hat er den Fieber bekommen. Er war aber weiterhin recht fit. Die Familie ist noch zusammengekommen, hat noch gefeiert. Er war auch noch in Pavia, auf der Rennstrecke üben. Er war ein Go-Kart-Fahrer. Und in der Nacht auf den Montag hat sich dann sein Zustand stark verschlechtert. Er hatte so starke Schmerzen im Brustkorb, dass er brüllt hat und gewimmert hat und seine Mutter angefleht hat, zum Arzt zu gehen. Als er im Kantonsspital Baden auf der Notfallstation angekommen ist, konnte er nicht mehr selber laufen. Seine Mutter musste ihn in einen Rollstuhl sitzen.
Was ist denn passiert?
Die Pflegefachfrau konnte auch nicht selber berichten, was ihm fehlt. Er konnte nur noch schleppend reden und jeder Atemzug hat ihm weh gemacht. Die Ärztinnen konnten ihn auch nicht mehr recht untersuchen, weil er so stark verkrampft war. Man hat an Covid-Lungenentzündung oder Grippe gedacht und ihm Schmerzmittel gegeben und dann abgewartet. Nach 4 Stunden hat man ihn mit der Diagnose Influenza B, also mit einer Grippe, heim entlassen.
Also die Eltern haben ihn besorgt ins Spital gebracht, man hat die Untersuchung gemacht, dann entlässt man ihn heim. Was ist denn passiert?
Der Elia musste wieder von seiner Mutter in den Rollstuhl gesetzt werden. Und als er dann heimgekommen ist, ist es ihm weiterhin sehr schlecht gegangen. Seine Mutter hat mir erzählt, dass er auf dem Sofa gegen die Schmerzen gekämpft hat, sich dann an den Tisch gesetzt hat zu der Familie und Blut aus seinem Mund gelaufen ist.
Also mein Mann war schon zu Nachtessen und Elia ist am Tisch gehockt und ich war in der Küche und dann sagt er: «Komm mal schnell, Elia hat Blut im Mund.» Dann hat er gesagt, er will hocken, das gehe ich am besten. Und er hat dann wirklich so getönt beim Schnaufen, wie wenn du ein Röhrchen nimmst und in ein Wasserglas Luft hineinblasst. So hat das getönt auf der Lunge.
Die Eltern haben sofort die Ambulanz angerufen. Und Elia ist zurück ins Kantonsspital Baden gekommen. Dort hat man eine beidseitige Lungenentzündung festgestellt und entschieden, den Bub ins Kinderspital Zürich zu verlegen. Im Verlegungsbericht ist drin gestanden, dass man an Sepsis gedacht hat. Elia musste mehrfach reanimiert werden. Und am Kinderspital Zürich konnte man ihn eigentlich nur noch an die Herz-Lungen-Maschine anschliessen.
Ja, dann hat man uns gesagt, dass wir das kränkste Kind in der ganzen Schweiz haben. Es gibt kein Kind, das kränker sei wie Elia. Und sie sagen mit Experten von den USA, Australien und London im Austausch. Aber sie können im Moment nicht mehr machen.
Und es ist auch noch die Amputation der Hände und der Beine im Raum gestanden.
Am Mittwochmorgen hat man uns dann in ein anderes Zimmer gebracht und hat uns dann gesagt, der Zustand sei so schlecht von Elia, dass es eigentlich nur noch eine Überlebenschance gäbe, und das wäre die Amputierung der Beine.
Das alles hat man dann aber nicht mehr machen können, weil sich sein Zustand nicht verbessert hat.
Ja, und dann nachher am Donnerstagmorgen sind wir zu ihm und dann hat man uns eigentlich relativ schnell mitgeteilt, ja, also es gibt keine Chance mehr, der Zustand hat sich nicht verbessert. Und ja, wir können jetzt eigentlich die Maschine abstellen, die lebenserhaltende Maschine. Und wie wir zu den Organspenden stechen.
Und 4 Tage später, also 4 Tage nach der Einlieferung, ist er gestorben.
Er ist ja gestorben an einer Sepsis und an Multiorganversagen. Kannst du kurz erklären, was ist denn Sepsis und wie außergewöhnlich ist es, dass ein Kind an dem stirbt?
Also umgangssprachlich ist eine Sepsis eine Blutvergiftung und die fängt eigentlich immer an mit einem Infekt, zum Beispiel mit einer Lungenentzündung, wie es der Ilia hatte. Der hat zuerst eine Grippe, dann eine Lungenentzündung. Eine Sepsis kann aber auch durch eine Wunde entstehen oder durch eine Blasenentzündung. Also jeder Infekt kann eigentlich eine Sepsis auslösen. Und statt dass nur die Erreger bekämpft werden, die im Blutkreislauf gelangen, geht das Immunsystem bei einer Sepsis außer Kontrolle und greift das körpereigene Gewebe und Organ an. Das kann sehr schnell gehen und wenn man an Sepsis denkt, dann müssen wir eigentlich sofort Antibiotika bekommen. In der Schweiz müssen im Jahr etwa 20'000 Menschen wegen einer Sepsis ins Spital, ähnlich viel wie wegen einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Und bei Kindern sind vor allem Neugeborene betroffen. In der Schweiz müssen 500 bis 600 Kinder ins Spital pro Jahr. Und etwa 50 Kinder sterben daran.
Du hast für deine Recherche die Eltern von Elia kennengelernt. Sie wollen, dass die Geschichte publik ist. Warum?
Einerseits waren sie verzweifelt, weil sie vermuten, dass die Ärzte nach der Behandlung Fehler vertuschen wollten. Und sie erhoffen sich, dass sie gewisse Antworten bekommen. Und andererseits hat das Verfahren mehrfach eingestellt werden und sie haben sich wie nicht mehr zu helfen gewusst und sind dumm an die Medien gelangt.
Wir fühlen uns einfach wie nicht ernst genommen oder wahrgenommen. Es gibt ja den Spruch, Götterin weiss. Und wir kommen uns auch so vor, dass es so behandelt wird, die ganze Sache.
Es läuft mittlerweile ein Strafverfahren. Gegen wer und was droht den Betroffenen?
Es läuft gegen 6 Ärzte vom Kantonsspital Baden wegen fahrlässiger Tötung. Und 3 von diesen Ärzten sind auch wegen Urkundenfälschung angezeigt worden. Das sind die Ärzte, die am Nachmittag den Ilia betreut haben und den Bericht darauf abgeändert haben.
Kannst du das kurz erklären? Also, was ist in diesem Austrittsbericht geändert worden?
Also, insgesamt hat es 18 Versionen gegeben von dem Austrittsbericht. Und dort sind gewisse Sachen abgeändert worden, also vor allem die Symptome, die Elia hatte. Zum Beispiel ist aus einem Bub, der sich vor Schmerzen gekrümmt hat und gewimmert hat, ein Patient geworden, der nur leichte Bauchschmerzen und keine Thoraxschmerzen hatte. Seine Haut, die in der Triage noch als kühl marmoriert festgehalten worden ist, wird als warm beschrieben. Und zum Beispiel sind auch die Atemnotzeichen im Abschlussbericht nicht mehr erwähnt worden. Und die verzögerte Durchblutung ist im Normbereich verschoben worden.
Also ist denn das in dem Sinn strafrechtlich relevant, wenn die Austrittsgesuche im Nachhinein geändert werden?
Ja, ich habe mit mehreren Fachpersonen geredet aus dem Rechtsbereich und mir ist gesagt worden, wenn das Gericht sollte zum Schluss kommen, dass die Akten tatsächlich manipuliert worden sind, dann könnte das für die Frage, ob es fahrlässige Tötung war, sehr mitentscheidend sein. Stand jetzt ist es noch ein laufendes Strafverfahren. Die Anklage sollte bald erhoben werden.
Du hast vorher gesagt, das Verfahren wäre mehrmals fast eingestellt worden. Auch das ein Grund, warum die Eltern an die Öffentlichkeit wollten. Was ist denn während dem Verfahren passiert?
Die Staatsanwaltschaft hat das, wie gesagt, mehrfach einstellen. Dann hat man einen Rechtsmediziner mit einem Gutachten betraut und auch der Anwalt der Opferfamilie hat später ein Gegengutachten eingeholt. Das eine Gutachten hat die Ärzte entlastet und das andere hat gesagt, Elia sei gestorben, weil die Sepsis am Nachmittag nicht erkannt worden ist und am Abend nicht richtig behandelt worden ist. Es ist dann auch ein zweites Gutachten noch in Auftrag geworden und das ist nicht so eindeutig. Die Medizinerin schreibt, ob der Tod des 14-jährigen Bub hätte verhindert werden können, kann sie nicht beantworten. Sie betont aber, dass von Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin die Erkennung und Behandlung von einem septischen Schock müssen erwartet werden. Eine Sepsis in der Frühphase zu erkennen, bleibe aber eine medizinische Herausforderung, die nicht in allen Fällen gelingt.
Was sagen denn jetzt eben die Ärzte dazu, die jetzt Teil von dem Strafverfahren sind?
Sie haben nichts dazu gesagt, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt und es gilt auch die Unschuldsvermutung.
Schlussendlich wird also ein Gericht darüber entscheiden, was ist passiert beim Tod von Elia, hat man etwas verhindern können oder nicht. Was erhoffen sich die Eltern?
Die Eltern hätten gerne Antworten auf die Frage, wieso man sie wieder heimgeschickt hat auf dem Notfall, obwohl es Elia weiterhin sehr schlecht gegangen ist. Oder auch, warum man zum Beispiel eine Lungenentzündung nicht genauer abgeklärt hat. Die Mutter hat mir auch gesagt, sie wolle wissen, wieso man so mit ihnen und mit ihrem Kind umgeht. Das Kantonsspital Baden hat sich nie bei ihnen gemeldet. Sie haben keine Beileidsbekundung bekommen, keinen Anruf und keine Erklärungen. Die Eltern verstehen auch die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft Burg-Zurzach nicht ganz. Bis heute haben keine Einvernahmen von den beschuldigten Ärzten stattgefunden. Und das haben mir Rechtsexperten gesagt, sei höchst unüblich.
Wir haben das gesagt, wir haben oder müssen noch ein paar Jahre auf diesem Planet. Wir haben die Zeit zum Kämpfen. Es ist egal, weil das Schlimmste haben wir eh schon durchgestanden. Es gibt nichts Schlimmeres, was uns jetzt noch passieren kann.
Danke, Janina.
Danke.
Die Geschichte von Elia hat Janina Gehrig in einer sehr grossen Recherche ausgeschafft. Wir verlinken euch die ganze Recherche in den Shownotes. Ein Weg, um den Eltern mehr Gehör zu verschaffen, ist die sogenannte Martha's Rule. Und damit zu dir, Markus. Was ist das genau für eine Regel? Woher kommt sie?
Martha's Rule kommt aus England und ist nach einem tragischen Todesfall in einem Spital aufgestellt worden. Die 13-jährige Martha Mills ist 2021 nach einem Sturz mit dem Velo in ein Londoner Spital eingewiesen worden, mit inneren Verletzungen an der Bauchspeicheldrüse. Sie ist dann auf der entsprechenden Abteilung auch behandelt worden, aber ihren Zustand hat sich zunehmend immer mehr verschlechtert. Die Sorgen, die die Familie, die Eltern, dem Spitalpersonal, dem medizinischen Personal übermittelt haben, die sind aber nicht gehört worden. Und das Mädchen ist dann schließlich an einer Blutvergiftung gestorben, an einer Sepsis. Und eine spätere Untersuchung hat dann ergeben, dass das Mädchen vielleicht bei einer früheren Verlegung auf die Intensivstation überlebt hätte. Das ist schon mal soweit einfach zum Fall, zur Namensgebung. Es handelt sich dabei um eine dreistufige niederschwellige Interventionsmöglichkeit für Eltern, für Angehörige. Falls Eltern besorgt sind, eben über einen sich von den Ärzten und den Pflegenden nicht bemerkten verschlechternden Zustand, dann können sie sich zuerst bei verantwortlichen Pflegenden melden. Falls die Sorgen dann weiter bestehen, können sich die Eltern bei Abteilungsleitung, medizinischer Abteilungsleitung melden und falls es immer noch nichts nützt, gibt es eine Hotline, über die die Eltern eine unabhängige medizinische Zweitbeurteilung verlangen können. Was man vielleicht noch muss sagen, in England gilt Martha's Rule mittlerweile nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, wo sich Angehörige oder die Erwachsenen selber können melden und auch Spitalpersonal kann sich melden, wenn sie das Gefühl haben, dass eine Verschlechterung bei einem Patienten, bei einer Patientin nicht bemerkt wird.
Und hat die Regel etwas bewirkt in England? Oder was zieht man dort für ein Fazit?
Man hat zuerst Pilotversuche durchgeführt, von 2024 bis 2025, in zwei Drittel von allen englischen Spitälern. Und dabei hat sich dann gezeigt, dass nach jedem achten Telefonanruf auf die Hotline unter Berufung von der Martha's Rule Änderung in der Behandlung vorgenommen worden ist. Also das heisst, das hat gezeigt, dass wenn bei jedem achten Anruf von Angehörigen etwas geändert wird in der Behandlung, dass das durchaus eine sinnvolle Regelung ist und dass man halt immer wieder Sachen auch übersieht. Man hat das auch noch tiefer ausgewertet und hat von rund 5'000 Fällen herausgefunden, dass 3/4 von Familien Meldungen erstattet worden sind und dass doch auch im rechten Teil sogar dann eine Verlegung auf Intensivstationen vorgenommen worden ist oder auf Überwachungsstationen. Seit 2025 ist Martha's Rule dann in allen englischen Spitälern eingeführt worden, weil man gefunden hat bei diesen Pilotversuchen, dass sich das bewährt.
Jetzt erreicht ihr eben auch Schweizer Spitäler, unabhängig vom Tod des 14-jährigen Elia, den vorher Janina geschildert hat. Konkret hat das Kinderspital zu Luzern als erstes die Martha's Rule eingeführt. Wie funktioniert sie?
Also die Idee dahinter ist eigentlich die gleiche wie in England. Man anerkennt, dass Eltern ihr Kind und dem seine Reaktionen bei Erkrankungen genau kennen oder vielleicht auch besser kennen zum Teil als eben medizinisches Personal. Und darum so wie als ein Warnsystem können agieren. In Luzern hat man das auch dreistufig gemacht. Zuerst sollen sich die Eltern bei der Pflegefachperson um eine Kontaktaufnahme mit der Abteilungsärztin oder dem Abteilungsarzt bitten, darum mit denen können zu reden. Dann können sie verlangen, in einem weiteren Schritt, wenn das im ersten Schritt nicht genügt oder sie finden, der Zustand verschlechtert sich weiter, dass die Pflegefachperson die schichtleitende Pflegefachperson oder einen leitenden Arzt, eine leitende Ärztin informiert. Und als dritter Punkt, das ist sehr ähnlich dann auch wie in England, können die Eltern eine unabhängige Zweitmeinung verlangen innerhalb von 4 Stunden. So wird das garantiert, wird der Fall dann von einem Team, auch vom Kinderspital Luzern, beurteilt. Das ist aber ein Team, das bisher nicht in den Fall involviert war. Und in dem Sinn sagt man, das ist eine unabhängige Zweitmeinung.
Aber vom gleichen Spital in der Regel.
Genau. Und es ist so, dass man zu Luzern halt gesagt hat, wir müssen das mit den bisherigen Mitteln stemmen. Es ist nicht möglich, dazu irgendwie externe Teams zu engagieren. Ich meine, 4 Stunden ist auch noch relativ zeitnah. Das ist natürlich wahrscheinlich je nachdem auch nötig, oder? Wenn es um gravierende Verschlechterung geht. Und also erstens hat man einen Pilotversuch gemacht und zweitens wird man jetzt auch mal müssen sehen, wie sich das bewährt.
Mhm. Kannst du das an einem Beispiel mal aufzeigen, wie denn das funktioniert im konkreten Fall?
Ja gut, es hat ja in Luzern einen Auslöser gegeben. Und zwar ist das der Fall von einem 1-jährigen Bub. Der ist im Februar 2025, wenige Tage nach seiner zweiten Einlieferung, an einer bakteriellen Infektion gestorben. Die Mutter von dem Bub hat so nach ihrer Darstellung vergeblich auf den kritischen Zustand von ihrem Sohn hingewiesen. Die Familie wirft dem Personal vor, die Warnungen als hysterisch abzutun. Das war eigentlich der Anlass gewesen. Der Fall ist auch publik geworden und hat natürlich auch einiges an Aufsehen erregt.
Sind denn so Fälle wie in Luzern oder eben im Aargau, sind das tragische Einzelfälle? Oder passiert das eben doch immer wieder, dass jetzt Eltern zu wenig Gehör bekommen?
Also man kann ja nur allein aus dem, dass jetzt so ein System eingeführt wird, schliessen, dass es immer mal wieder vorkommt, beziehungsweise dass man anerkennt, dass das Gehör von den Eltern einfach bei der Behandlung von Kindern kann sehr wichtig sein. Es gelangen ja immer wieder so tragische Vorfälle an die Öffentlichkeit. Und weil natürlich gerade so vermeidbare Todesfälle wegen einer falschen oder späten Behandlung, insbesondere bei Kindern, besonders tragisch sind und auch natürlich, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen, für ein Spital ja auch rufschädigend sind. Ich meine, das Vertrauen geht dann irgendwie bei der Öffentlichkeit unter Umständen auch ein bisschen verloren oder nimmt Schaden. Ich meine, aus Einzelfällen, die an die Öffentlichkeit gelangen, kann man ja noch nicht zwingend schliessen, dass es das häufig vorkommt. Man könnte auch sagen, es sind immer noch Einzelfälle und in den allermeisten Fällen sind Behandlungen in den Schweizer Spitälern gut. Also ich habe jetzt kein Zeichen dafür, dass es ein grosser Missstand wäre, aber es ist halt schon so, wenn so etwas passiert, wenn ein Kind stirbt, weil man möglicherweise einfach zu spät gehandelt hat, dann ist das immer tragisch und man muss das mit allen Mitteln vermeiden. Und ich glaube, in Luzern hat man jetzt die Schlüsse aus dem Vorfall gezogen, dass man so ein System will einführen. Es gibt immer wieder Meldungen von Erwachsenen. Vor ein paar Monaten hat es aus Bern so einen Fall gegeben, wo ein Mann sich mit Herzbeschwerden im Notfall gemeldet hat und dann wieder trotz gewissen Blutwert, wo hätte ein Zeichen sein können, wieder heimgeschickt worden ist und wenige Stunden später ist dann zuhause an einem Herzinfarkt gestorben. Also, es gibt immer wieder Publizität oder es werden immer wieder solche Fälle öffentlich und ich glaube einfach, dass Spitäler sich das nicht mehr wollen oder nicht können leisten und dann auch entsprechend handeln.
Ist denn die Martha's Rule sozusagen ein absolutes Novum oder haben andere Spitäler vielleicht schon so ein bisschen ähnliche Regeln, die einfach nicht so heissen?
Also das Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen führt die Martha's Rule auch ein. Dann hat das Triemli-Spital auf unsere Recherche bekannt gegeben, dass sie Martha's Rule, also die Einführung von dieser Regel, prüfen. Bei Nachfrage von den Kinderspitälern, von den Universitätsspitälern, hat man gesagt, dass man zum Teil so ähnliche Meldemöglichkeiten von Eltern hat, beziehungsweise dass man, weil man so komplexe Fälle behandelt, sowieso immer in engem Kontakt sei mit den Eltern, aber dass man so eine explizite Einführung von der Martha's Rule jetzt im Moment nicht plant. Das war so der Tenor gewesen. Also man achte sehr wohl auf die Meldungen und Hinweise auf Probleme der Eltern und dass das zum Teil auch etablierte Vorgehensweisen gibt, aber nicht explizit zu unserem Namen.
Im Kern dieser Regel geht es ja letztendlich auch darum, dass Fehlentscheide verhindert werden. Ist denn das überhaupt vollumfänglich möglich?
Ja, wahrscheinlich muss man leider sagen, dass Fehler immer wieder passieren können bei medizinischen Behandlungen. Man muss vielleicht ja auch darauf hinweisen, dass gerade auf diesen Notfallaufnahmen, auf diesen Notfallabteilungen einfach unter grossem Stress und Druck geschaffen wird. Und da ist natürlich so die Einführung von so einem vorgenommenen Pfad, wo man zum Beispiel Beschwerden oder Probleme melden kann, sicher ein sinnvolles Mittel. Aber ganz ausschliessen oder kann man wahrscheinlich solche Vorfälle halt nie. Man muss ja vielleicht auch noch auf die gegenteiligen Meldungen auch Spitäler hinweisen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder gemeldet, dass auf den Notfallaufnahmen immer wieder auch Eltern mit Kind sich melden wegen Bagatellfällen, die dann die Notfallabteilungen überlastet. Man kann aus dem einfach auch sich vorstellen, wie schwierig die Arbeit ist. Und der Nationalrat hat kürzlich jetzt auch beschlossen, dass man so einen Notfallzuschlag will einführen, allerdings nicht für Kinder, sondern nur für Erwachsene, aber das auch als Reaktion darauf, dass man einfach findet, es gibt zu viele Leute, die den Notfall einfach direkt anlaufen, statt sich das erste Mal bei einem Arzt zu melden. Aber das ist klar, dass jetzt bei den Fällen, die jetzt da publik geworden sind, ist das sicher nicht so, dass die Eltern wegen Bagatellfällen ins Spital gegangen sind, sondern eben im Gegenteil, oder? Dass es da eher umgekehrt gelaufen ist, dass man sie vielleicht zum Teil eben zu wenig ernst genommen hat. Aber man muss wie sehen, da ist ein gewisses Spannungsfeld und die Arbeit ist sicher auch sehr anspruchsvoll, oder? Vor allem, weil sie halt einfach unter Druck und Andrang passiert.
Es ist auch ein bisschen ein Balanceakt, oder? Für die Ärztinnen und Ärzte. Wie entscheide ich jetzt, wie ernst nehme ich es, wie gehe ich vor? Könnte die Martha's Rule auch eine Chance sein, weil man eben noch Zweitmeinungen einholt?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Entlastung sein kann für das medizinische Personal, oder? Indem man nämlich dann klar bekannt gibt den Angehörigen, wenn ihr das Gefühl habt, da läuft wirklich etwas schief, es gibt einen vorgegebenen Weg, wo ihr könnt eure Bedenken, eure Beschwerden melden könnt. Das kann auch eine gewisse Entlastung sein, auch eine Zweitmeinung. Ich meine, wenn Eltern wirklich das Gefühl haben, die übersehen etwas und dann kommt nochmal ein anderes Team, das das beurteilt und sagt, nein, wir kommen eigentlich zum gleichen Schluss, dann ist das sicher für die erstbehandelnden Ärzte und Ärztinnen eine Entlastung. Was vielleicht noch besser wäre, ist wirklich, wenn es wie in England externe Teams wären. In England hat man wirklich einfach eine externe Stelle geschaffen, die dann zum Zug kommt, die nicht dem Spital angeschlossen ist. Das würde vielleicht dem Ganzen noch die höhere Glaubwürdigkeit geben. Oder? Mhm. Aber was ich auch finde, ist, man gibt natürlich damit, dass man so eine Regel einführt, auch gibt das Spital ein Signal, ja, wir sind nicht unfehlbar. Und es kann durchaus sein, dass wir einmal etwas übersehen. Also es ist sicher in dem Sinne auch wirklich ein gutes Zeichen, oder, nach aussen. Und gleichzeitig zeigt man den Eltern auch, nein, es ist okay, wenn ihr eure Beschwerden, eure Bedenken meldet. Ihr macht nichts Falsches und es erwachsen euch durch das auch kein Nachteil. Oder? Was ja auch vielleicht häufig der Fall ist, dass man als Angehöriges Gefühl hat, ja, also das sollte man jetzt vielleicht doch nicht oder das kommt dann irgendwie schlecht an, wenn wir jetzt dann an dieser Behandlung zweifeln. Und in dem Sinn finde ich, das ist wie eigentlich ein Doppelsignal. Einerseits an die Angehörigen entlastend, aber auch vielleicht für das medizinische Personal.
Ich meine, an den Spitälern hast du eigentlich immer noch eine recht klare Hierarchie. Ist das letztendlich auch ein bisschen ein Bruch von dieser Hierarchie?
Gut, vielleicht muss man einfach mal abwarten, wie sich jetzt einspielt am Fall von Luzern. Und dann werden vielleicht noch andere Spitäler folgen. Und ich glaube halt, vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn man eben würde für Erwachsene so ein Meldesystem einführen. Und das wäre dann vielleicht wirklich nochmal so ein Zeichen in die Richtung. Nein, da sind nicht die Götter und Göttinnen in Weiss am Werk, sondern ihr wisst auch, dass wir mal etwas übersehen können und signalisiert den Angehörigen auch, eure Beobachtungen können wichtig sein. Also in dem Sinne kann man sagen, es ist vielleicht der erste Schritt dazu. Ich glaube allerdings auch, dass es gibt bei den neuen Generationen von Ärztinnen und Ärzten Zweitmeinungen nicht mehr so als Misstrauensakt von den Patientinnen und Patienten aufgenommen werden. Also ich glaube, das ist mittlerweile, wird das immer mehr etabliert und ich glaube auch, dass die selber ein Interesse haben, weil dann einfach nicht die ganze Last auf ihnen ist. Oder? Also in dem Sinn könnte es eine Entwicklung in die Richtung sein, die du jetzt gesagt hast.
Danke, Markus.
Bitte.
Auch von Markus Brocci gibt es einen vertieften Text zu der Martha's Rule. Den findet ihr gemeinsam mit der Recherche von der Janina Gehrig im Beschreib zu dieser Episode. Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo und Jackie Wechsler. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.